Deutschlandfunk Musikjournal.
Zu Verdis Zeit war es ein heikler Stoff. Die Geschichte, wie ein König auf einem Maskenball aus dem Hinterhalt ermordet wird. Und zwar von seinem Sekretär und Freund. Die Sache wurde entschärft, sonst hätte die Zensurbehörde kein Go gegeben. Verdi verlegte also die Handlung in die USA. Aus dem König wurde ein Gouverneur. Inszenierungen von heute können wieder freilegen, was da an brisanten Ideen schlummert in Ein Maskenball von Giuseppe Verdi. An der Oper Köln hatte das Stück gestern Premiere. Mein Kollege Christoph Schmitz war dort. Was haben Sie gesehen? Lag der Fokus von Jan-Philipp Gloger auf der politischen Dimension oder auf der zwischenmenschlichen?
Auf beidem. Er hat die Handlung verlegt ins Ende des 19. Jahrhunderts, als der zweite italienische König Umberto I. geherrscht hat. Und so genau ist auch diese Oper dann ausstaffiert in den historischen Kostümen mit Generalsornat, mit vielen Orden, mit Streifen an den Hosen, mit prächtigen Gewändern, die die Damen vor allem tragen. Also wirklich das üppige, ja, zweite Königreich in Italien mit allem Pomp. Es stehen riesige Säulen auf der Bühne. Auf der rechten Seite eine gewaltige Bronzefigur des Regenten. Und in diesem Einheitsbühnenbild geschieht dann alles. Also diese politische, höfische Ebene wird erzählt. Dann auch die Liebschaft natürlich zwischen dem König Umberto I. Riccardo heißt er natürlich bei Verdi, der Gouverneur eigentlich von Boston ist, aber bei Jan-Philipp Gloger eben der König, der zweite König von Italien und seiner Gegenspieler. Es gibt dann die adligen Revolutionäre, die ein bisschen gruseliger aussehen und es gibt das Volk, das auftritt, das auch in diesem Einheitsbühnenbild in den Palast hineinströmt. Das sind die Proletarier. Es gab zur Zeit Umberto I. sehr viele soziale Konflikte, weil Umberto sehr autoritär, konservativ regierte. Er hatte Kolonien gegründet, gegen die Sozialisten gekämpft, gegen die Anarchisten gekämpft. Es gab ein schweres Massaker und diese zeitlichen Dimensionen spielen durchaus hinein.
Und jetzt Ausstattungstheater, haben wir begriffen, ist das, also sagen wir mal, schön zu gucken. Aber wie ist die Figurengestaltung? Welche Figuren stechen da in der Deutung von Jan-Philipp Gloger heraus?
Ja, es ist üppig anzuschauen, aber auch ein bisschen langweilig. Es hat wirklich was wie aus der Mottenkiste. Und zeitweise dachte ich, ist das eine Persiflage auf die Aufstattungsoper oder eine Parodie? Aber es ist eine unfreiwillige Parodie, weil die Bühnen, die Figurenführung ist höchst konventionell. Die Mimik der Protagonisten ist höchst konventionell. Und das ist doch ein bisschen langweilig. Und nur den historischen Kontext Ende des 19. Jahrhunderts zu erzählen, was man weiß, sobald man bei Wikipedia ein bisschen nachschaut, Umberto I. habe ich auch gemacht, erfährt man nicht mehr in dieser Inszenierung, als was man überall lesen kann. Also das ist überhaupt gar kein Mehrgewinn. Das einzige Interessante ist, dass die Ulrika, eine Wahrsagerin, bei der man nie so genau weiß, ist sie wirklich eine Wahrsagerin oder macht sie nur Show, also auch im Libretto und der Musik, die ist hier gedeutet und das ist eigentlich das Interessante an der Inszenierung, wenn sie überhaupt was Interessantes gibt, dass diese Ulrika eine Strippenzieherin ist. Sie mobilisiert das Proletariat gegen den König, wird selbst zur Verräterin und dann auch abgeführt und vermutlich erschossen. Ziemlich interessant.
Kommen wir zur musikalischen Leistung. Dirigent Giuliano Carella hat das Gürzenich-Orchester geleitet, eine Verdi-Oper wie so oft in italienischer Hand, in einer passenden, guten Hand.
Ja, er kann das sicher. Er ist ein versierter Dirigent. Er war Chef von der Arena di Verona, hat da große Oper geleitet, im Moment in Toulon als Generalmusikdirektor tätig. Er kommt aus Mailand, er kennt natürlich das Repertoire, aber ich vermute mal, die haben zu wenig geprobt. Es ruckelt überall, Orchester und Chor und Gesangssolisten sind oft nicht zusammen. Die singen und spielen alle für sich gut, aber das war nicht ausgereift. Also das war im Grunde so lieblos und ein bisschen einfältig, wie auch die Inszenierung einfältig ist. Das war kein Glanzstück der Kölner Oper.
Und die Sängerinnen und Sänger?
Ordentlich, würde ich sagen. Da hat sich die Kölner Oper auch nicht mit Ruhm bekleckert. Also ordentlich ist Simone del Savio als Bariton, der den Renato, den geprellten Ehemann, singt. Das ist gut. Die Astrid Kanamirian aus Armenien singt eine gute Amelia. Aber auch ein bisschen zu viel Vibrato, etwas zu scharf. Es wird überhaupt so viel Vibrato eingesetzt? Und der Ricardo des Gaston Rivero, er kommt aus Uruguay, lebt aber in den USA, ist gut. Und das können wir auch an diesem Beispiel hören. Er hat einen strahlenden Tenor, er kann den Raum füllen, das sitzt alles richtig. Ordentliches Repertoire. Ja, soweit Gaston Rivero als Ricardo. Herausragend war die Ulrika de Agostina Smimero, die einen wahnsinnigen Alt hat. Also die Wahrsagerin, das ist beängstigend, welche Tiefen sie gehen kann. Schade war nur, dass sie das sehr ausgestellt hat. Es wirkte als Show. Das hat ihr die Glaubwürdigkeit genommen. Das Publikum hat es auch nicht besonders honoriert beim Schlussapplaus. Herausragend war, das muss man wirklich sagen, Hila Fahima, eine israelische Sopranistin, die den Oscar, den Diener des Ricardo, des Umberto des Ersten gesungen hat. Quecksilbrig, lebendig, klar, das war strahlend. Sie ist ständiges Mitglied der Staatsoper Wien, das hörte man.
Diese Premiere, die fand im Staatenhaus statt, in der Ausweichspielstätte der Kölner Oper. Das eigentliche Gebäude wird ja seit vielen Jahren saniert, seit 2012. Was ist denn hier der Stand der Dinge? Ist da die Wiedereröffnung der Oper am Offenbachplatz in Sicht?
Es sollte ja, die sollte in Sicht sein. Im September wird die neue Spielzeit eröffnet und damit sollte auch das 50er Jahre Opernhaus saniert nach einem Jahrzehnt feierlich eröffnet werden. Aber das steht wieder in den Sternen. Das wird nicht stattfinden. Also die nächste Saison wird im Interimsbetrieb auf der anderen Rheinseite im Staatenhaus neben der Messe sein. Und keiner weiß so genau, wann das alles wirklich wieder im alten Opernhaus stattfinden kann. Auch das Theater ist ja ausgelagert. Oper und Theater sind immer auch am Offenbachplatz im Kölns Zentrum zusammen. Es gibt Ende Juni eine Abnahme aller Gewerke. Und dann wird sich entscheiden, ab wann dann das Theater und die Oper mit ihrer Planung für das sanierte Haus beginnen können. Also ich vermute mal, das wird frühestens 2025 was, wenn überhaupt.
Also es geht noch weiter im Staatenhaus in der improvisierten Lösung für die Kölner Oper. Vielen Dank, Christoph Schmitz. Er berichtete von der Premiere der Oper Ein Maskenball von Giuseppe Verdi an der Oper Köln. Bis zum 10. Mai ist die Inszenierung regelmäßig auf dem Spielplan.